Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können. Am liebsten wäre es mir gewesen, dass wir Zeugnisse gehört hätten von dem, was Gott getan hat. Als ich reinkam, wurde das Lied von der Ernte gesungen, von der Ernte, die reif ist. Und ich glaube, das ist die Situation der jetzigen Generation und Zeit. Die Ernte ist reif. Der Herr sagte zuerst das Blatt, dann der Halm, dann die Ehre und dann der volle Weizen in der Ehre. Und wenn wir da zu Matthäus 13 gehen und einigen anderen Bibelstellen, dann wird uns deutlich vor Augen geführt, worum es geht und was die Ernte sein wird. Matthäus 13, ihr kennt alle dieses Gleichnis. Ich lese das, was der Herr dann als Deutung gegeben hat. Wenn er deutet, ist es ja immer richtig. Wenn wir deuten, nie. Er sagt hier in Matthäus 13 von Vers 39 vielleicht. Und nein, man muss doch schon Vers 37 mitlesen. Er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Der Feind ferner, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende dieser Weltzeit und die Schnitter sind Engel. Ein wunderbares Wort, ein klares Wort. Hier hat der Herr schon geschieden, ehe die Scheidung überhaupt kommt. Er hat in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen, das sind die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches Gottes, und er, der Herr, ist der Sämann, und die wahren Kinder Gottes sind seine Frucht, seine Saat. Als die Leute schliefen, hat der Feind gesät und der hat Unkraut gesät. Und hier steht wörtlich, das sind die Söhne des Bösen. Und dieser Böse ist der Teufel. Ein Mensch, der die Offenbarung über 1. Mose 3 hat, wie sie unserem Bruder Brenim zuteil wurde, und weiß, was im Garten Eden geschah, dass da zwei Samen begonnen haben. Der Same der Schlange und der menschliche Same. Aus der einen Linie sollte Christus dem Fleische nachkommen, und als diese beiden Linien sich vermischten, sprach Gott der Herr, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Wenn wir so von diesen beiden Samen lesen, dann werden wir dankbar dafür, dass Gott uns dazu bestimmt hat, sein Eigentum zu sein. Dass er uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat, dass wir zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind, dass wir Menschenkinder sind, aber zugleich Gotteskinder sein dürfen aus Gnaden. Wir warten nur noch darauf, dass wir verwandelt werden. Aber gerade dieses Wort mit dem Unkraut und den Söhnen des Bösen, wir haben es von Bruder Russ im Einladungswort vorgelesen bekommen. Ihr habt den Bösen überwunden. Deutlicher kann es nicht gesagt werden. Derselbe Johannes schreibt, wie wir es gleich sehen werden, dass kein vom Bösen war. Aber ich lese jetzt hier aus 1. Johannes 2 noch einmal den 14. Vers. 1. Johannes 2, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Im Johannesbrief, im 3. Kapitel, da steht in Vers 11, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben, nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war. Das Tun seines Bruders dagegen gerecht. Wer das hier so liest, weil sein ganzes Tun böse war, da könnte ein Bibelkritiker fragen, was war denn Böses daran, als er einen Altar dem Herrn aufbaute? Was war Böses daran, als er jede Menge Sachen zusammenholte, um sie auf dem Altar darzubringen? Man hätte gesagt, das war eine gute Geste, eine feine Sache. Man hätte sogar mitmachen können. So fein sah es alles aus. Aber er war vom Bösen und ganz gleich, was er tat. Es war eine Beziehung hin zum Bösen, von dem er selber war. Und umgekehrt war es mit Abel. Da war göttliches Wohlgefallen auf ihm und er tat, was Gott wohlgefiel. Diese beiden Linien gehen nun einmal von Anfang bis zu Ende durch. Wohl dem Menschen, der seinen Platz findet und den Zugang zum Worte Gottes bekommt, der aus dem göttlichen Samen des Wortes geboren wird, um dann später das Wort in sich aufzunehmen und, wie wir es am Wochenende sagten, ein Teil des Wortes zu werden. Ein Teil des Wortes zu werden. Ich glaube, es war gestern, da sprachen wir mit einigen Brüdern, meine Wenigkeit, und wir hatten das Thema Gemeinde und Älteste und so weiter, kurz unter freiem Himmel, hier auf dem Hof gesprochen. Da kamen über die Lippen Worte, die ich gern wiederhole. Er sagte, Brüder, als ich noch in der Tschechoslowakei wohnte, gehörte ich schon hier zur Gemeinde. Und seitdem ich hier bin, gehöre ich auch zur Gemeinde. Und er hat dann auch du und ihr habt dazu gehört und gehört dazu. Und das möchten wir betonen von hier vorne. ob aus verschiedenen Ländern, das spielt alles gar keine Rolle. Wir gehören zu der Gemeinde der Erstgeborenen, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, weil wir göttlicher Same sind. Und wir möchten es auch, dass alle so empfinden, nicht nur zu kommen, um hier anwesend zu sein, sondern ein Teil dessen zu sein, was Gott jetzt tut. Die Gemeinde ist eine biblische und göttliche Einrichtung. Und es steht geschrieben, Gott tat hinzu zu der Gemeinde. Und dasselbe soll ja am Ende auch sein. Dass nicht Menschen hinzufügen, sondern dass Gott hinzufügen kann und dass wir so in die Einheit des Geistes als Glieder am Leibe Jesu Christi gelangen. In dem Text, den Bruder Huss las, sind so viele tiefe Gedanken. Wollte man sie alle ausforschen, wollte man ihnen nachgehen, wir wären morgen früh noch hier. Aber es ist ein Maßstab, den man anlegen kann, um sich selber zu prüfen, wie man steht. Und die Beziehung, die herzliche und innige Beziehung in deiner und meiner Seele zu Gott, offenbart sich in der Beziehung und Einstellung zu seinem Wort. In dem Moment, wo uns Gottes Wort wirklich alles ist und Menschenwort nichts mehr. Und erst dann, wenn Menschenwort uns nichts geworden ist, kann Gottes Wort uns alles werden. Solange wir die beiden Dinge noch nebeneinander schön aufeinander und miteinander schichten und verlaufen lassen, wird es nicht gehen. Aber dann, wenn wir begriffen haben, dass Menschen uns hinters Licht geführt haben, aber dass Gottes Wort uns in das Licht Gottes geführt hat und dass wir in diesem Lichte wandeln, wie wir es ja auch alle gehört und mitgelesen haben. Schon der erste Vers ist eine Mahnung und ein Trost zugleich. Meine Kindlein, diese schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und hier soll auf Anhieb festgestellt werden, was Sünde ist. Sünde ist Übertretung des Gesetzes Gottes, des Wortes Gottes. Allein daran kann gemessen werden, was Sünde ist. Sünde ist Übertretung. Und Übertretung ist Sünde. Dazu ist das Gesetz gegeben worden, um den Menschen in seine Übertretung zu schnappen, um ihn dann verurteilen zu können. Das Gesetz hatte diese Aufgabe, nicht, dass wir dadurch gepeinigt werden, sondern ganz klar vor Gott als schuldig dargestellt werden können, weil wir seine Vorschriften, sein Wort, sein Gesetz übertreten haben. Sind wir schuldig geworden und so hat Gott uns dann die Gnade geschenkt, aus der Schuld herauszukommen und das Heil anzunehmen. Aber schaut, wie der Mann Gottes, der von der Liebe gepredigt und geschrieben hat, sofort nach der Mahnung den Hinweis gibt. Ich lese es noch einmal im Zusammenhang. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber jemand sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Sehr klar und sehr deutlich. Der Maßstab ist gelegt, die Marschrichtung steht fest. Dennoch lässt Gott immer Gnade walten. Über denen, und für diejenigen, die er begnadigt hat. Weiter steht, er ist ja unsere Versöhnung. Hier steht, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Da denken wir an Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das hat Gott so gesagt, das hat Gott so gemeint, und er hat die Vorkehrung auf Golgatha dafür getroffen. Weiter steht hier, daran erkennen wir aber, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Zu sagen, ich habe Gott erkannt oder bin von Gott erkannt worden, ist eine Sache. Aber dass es dem so ist, kann eine ganz andere Sache sein. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wirklich erkannt haben, dass es nicht nur ein Satz ist, den wir aussprechen, sondern Realität geworden ist, nämlich daran, dass wir seine Gebote halten. Denn sie sind ja jetzt in unser Herz hineingeschrieben. Anders geht es gar nicht. Wenn sie nur auf Papier stehen, geht's nicht. Sind sie im Herzen, dann geht's. Wer da behauptet, ich habe ihn erkannt und dabei seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und in diesem wohnt die Wahrheit nicht. Wie gesagt, hier können wir uns prüfen. Wer da behauptet, dass er seine Gebote hält und es aber nicht tut, ist ein Lügner, oder ihn erkannt zu haben und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Noch einmal sei es betont, Gott hat das Gesetz, er hat die Gebote, er hat sein Wort gegeben, damit wir es halten, hat uns gleichzeitig vor Augen geführt, dass wir nicht imstande waren, dem allem nachzukommen, hat uns dann begnadigt und uns Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, weil wir an seinen Namen glauben, hat uns das Vorrecht geschenkt, sein Wort in uns aufzunehmen und ein Teil des Wortes zu werden, hat ein Verlangen in uns hineingelegt, sein Wort und seine Gebote zu halten. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott zur Vollendung gekommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wir alle möchten ja zur Vollendung gelangen. Wir möchten daran teilhaben, wenn Gott sein Werk vollendet und dann am siebenten Tage im siebenten Jahrtausend ruht. Wir möchten alle mit vollendet werden und möchten mit ihm ruhen. Hier heißt es, wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott zur Vollendung gekommen. Gott will gehorsame Kinder. Ungehorsam ist wie die Sünde der Zauberei. Gehorsam ist besser als Opfer. Besser als Schlachtopfer. Und es ist so, der Mensch ist so geartet. Der ist bereit, Gott alles und alles und alles zu geben und zu geben und zu geben. Nämlich, weil er nichts hat. Aber zu gehorchen und sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen, das ist eine ganz andere Sache. Sprecht man mit den Menschen? Sie sind alle bereit, alles, alles, alles dem Herrn zu weihen, alles dem Herrn zu geben. Dabei haben sie gar nichts, was sie geben oder weihen könnten. Und was spricht mein Gott? Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Mehr will Gott nicht. Wenn der dein und mein Herz hat, dann hat er dich von Kopf zu Fuß. Und dann hat er alles. Dann hat er dich ganz. Hat nicht nur irgendwelche Almosen da von dir verteilen und sagen, hier, lieber Gott, das ist nun alles. Das ist gar nichts. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Und dann soll das Herz erneuert werden. Dann soll es ein neues Herz und ein neuer Geist hinein. Und dann will Gott in dieses neue Herz sein Wort hineinschreiben und uns gleichzeitig die Kraft verleihen, danach tun zu können. Wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er gewandelt ist. Ein hohes Ziel, eine Verantwortung, eine Aufforderung, die man kaum begreifen kann. Und trotzdem muss sie wahr sein, weil sie im Worte steht. Und weil sie im Worte steht, muss es sogar möglich sein, auch diesem Wort nachzukommen. Ob wir das im Moment einreihen können oder nicht, aber wir bejahen es. Wir sagen Ja dazu, denn hier steht es geschrieben, wer da behauptet, er bleibe in ihm. Und ich behaupte das jetzt mal. Und ich sage das nicht leichtfertig. Ich behaupte es, dass ich in ihm bleibe. Du behauptest, du bezeugst es. Nehmen wir das Wort mal bezeugen. Wer da bezeugt, er bleibe in ihm. Wer das also bekennt, wer das behauptet, wer das bezeugt, ich bleibe in ihm, der ist verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er gewandelt ist. Hier merken wir, wie hoch die Berufung ist, die an uns erging. Hier merken wir, wie hoch das Ziel ist, das Gott uns gesteckt hat. Und zwar schon hier auf Erden. Nicht erst die Zielsetzung nach Vollendung unserer Pilgerschaft, sondern schon hier auf dieser Erde. Wer da bezeugt, wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er gewandelt ist. Hier könnten wir das Buch Gottes zumachen und könnten ins Gebet gehen und sagen, Herr, wir möchten in dir bleiben, denn wenn wir nicht in dir bleiben, werden wir abgehauen wie eine Rebe und dann verdorren wir und werden verbrannt. Und dann spricht unser Herr in Johannes 15, wer in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Und ich werde ihn reinigen, dass er noch mehr Frucht bringe. Das sind alles Worte unseres Gottes. Wo stehen wir, wo gehen wir, wo befinden wir uns? Ihr Lieben, ich glaube, das Wort hat Gott uns heute Abend geschenkt. Nicht um uns zu entmutigen oder niederzuschlagen, uns Kraft zu geben, uns zuzurufen, ich bin euer Gott. Ich helfe euch. Ich bin eure Hilfe. Ich bin eure Kraft. Es wird euch nicht mangeln, wenn ihr mir vertraut. Denn dazu ist ja immer Gottes Wort gegeben worden. Nicht um niederzuschlagen, sondern um die Niedergeschlagenen aufzurichten, um zu helfen. Und das glauben wir auch heute Abend. Der Herr ist hier, um zu helfen, um aufzurichten, um dir und mir unter die Arme zu greifen, neuen Mut, neue Kraft zu verleihen und uns leise zuzurufen, durch meine Kraft wirst du es schaffen. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir kommen nicht als Menschen, um hier vorne oder auch im Publikum zu sagen, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der oder jener. Wir kommen hierher und schlagen uns an die Brust und sagen, Herr, ich bin nicht wert, in dein Haus, in deine Gegenwart zu kommen. Aber du hast mich geladen und deshalb bin ich gekommen. Und zwar im Glauben auf dein Wort hin. Und wenn wir so in dieser Einstellung mit unserem Herrn reden, von Herzen so mit ihm reden, wird's bald anders um uns alle bestellt sein. Denn ich sage es noch einmal, Gottes Wort wird uns dazu gegeben, um uns vor Augen zu führen, was er mit uns und durch uns tun möchte. Und wenn hier geschrieben steht, dass wir so wandeln sollen wie er, wie wandelte er? Er ging umher, er tat wohl, er heilte, er rettete, er hat die wunden Herzen verbunden, er hat allen wohlgetan, die vom Teufel überwältigten hat er befreit. In seinem Munde war keine Lüge gefunden, er war ohne Fehl. Jetzt sollen wir, die wir aus seinem Samen, aus göttlichem Samen, wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, wir sollen wandeln, wie er gewandelt ist. Tun, was er getan hat, nach dem Wort der Schrift. Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun, und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Welche Aufgaben stehen uns da bevor? Welche Verantwortung ist uns übertragen worden? Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern es ist ein altes Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt. Das alte Gebot ist das Wort. Amen. Amen. Im Anfang war das Wort. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Auch wenn es neu verkündigt wird, es ist das uralte Wort. Und das uralte Wort wird immer in jeder Verkündigung neu und lebendig und ist wirksam in denen, die es im Glauben hören und aufnehmen. Andererseits ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe, wie dies sich in ihm und in euch als wahr erweist. Denn die Finsternis ist im Verschwinden und das wahre Licht leuchtet bereits. Ihr wisst es ja, unsere Brüder im Urchristentum haben schon mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet. Das geht aus allen Briefen hervor. Durch den Geist geleitet haben sie ja geschrieben, für uns mitgeschrieben, die wir am Ende der Gnadenzeit leben. Die Finsternis weicht, sie verschwindet und das wahre Licht leuchtet bereits. Der Herr spricht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Von Johannes steht geschrieben, er trat auf, um Zeugnis von dem Licht abzulegen. Er war nicht selber das Licht, aber er legte Zeugnis von dem Licht ab. Das Licht war gerade in die Welt gekommen, um jeden Menschen zu erleuchten. Das wahre Licht leuchtet bereits. Und ich glaube, es leuchtet auch in unserer Zeit. Wir leben in einer dunklen Zeit. Und was der Prophet Jesaja gesagt hat, stimmt heute noch. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber über dir soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heil in seinen Flügeln. Es soll Licht werden. Das Licht ist uns aufgegangen. Jetzt kommt's wieder. Vers 9. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Unsere Worte bedeuten gar nichts, es sei denn, sie stimmen mit der Tat überein. Und die Tat mit den Worten und die Worte mit der Tat. Alles andere hat keinen Sinn. Weiter steht, wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht und kein Anstoß ist in ihm vorhanden. Ihr kennt ja dieses Wort Anstoß aus Matthäus 18 ist das gleiche Wort. Ein solcher Mensch, der im Licht wandelt, der bildet keine Falle, die da irgendwann mal zuschlägt, um den anderen zu greifen. Ein Mensch, der Gott dient, ist aufrichtig, ist offen, ist ehrlich. Ohne Falsch, ohne List, ohne Tücke, ohne alles. Wohl dem Manne, dem der Herr die Sünden vergeben hat, in dessen Geist kein Falsch ist. Falsch ist im falschen Samen. Wahrhaftigkeit ist im Samen Gottes. Also, wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, ist dauernd im Licht und kein Anstoß, kein Straucheln, kein Fallen und keine Falle ist in ihm vorhanden. Nein, er ist selber Licht geworden. Denn so steht's geschrieben. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Wenn das Licht Gottes erstrahlt, dann erstrahlt es nicht nur, damit wir uns darüber wundern sollen oder gar hüpfen und in dem Licht uns freuen. Wenn das Licht Gottes erstrahlt, dann dazu, um uns zu erleuchten, damit auch wir Licht werden durch die Gnade unseres Gottes. Und dann weicht die Finsternis. Weiter steht hier, wer dagegen seinen Bruder hasst, befindet sich in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht hat. Man dürfte es keinem sagen, das Gericht steht allein Gott zu. Er weiß, wo wir geistlich stehen, wie weit der Herr schon in uns hat wirken können, was er sucht und dann an dem Tage finden möchte. Man kann nur sagen, ein jeder prüfe sich selbst. Und dann sage ich euch noch was hinzu, dass wir ein Herz haben, das noch nicht mal in der Lage ist, eine vor Gott gültige Selbstprüfung vorzunehmen, weil unser eigenes Herz verschlagen ist bis zum geht nicht mehr. Stimmt's? Wir haben noch nicht mal die Möglichkeit, ein gottgültiges Urteil über uns abzugeben. Über andere, das gilt, wer weiß wie. Aber mit uns selber ist es schlecht bestellt, was das Urteilen betrifft. Sind wir ganz schlecht, übel sind wir da dran. Und ich sage es noch einmal, weil wir selber in unserem Herzen nicht in der Lage sind, uns so zu beurteilen, wie es eigentlich Not tut. Hier steht's dann weiter, ich schreibe euch, ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Glaubt ihr das alle? Glaube von ganzem Herzen, denn so steht's geschrieben, in seinem Namen wird Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden. Uns ist gepredigt worden, wir haben geglaubt und wir haben die Vergebung unserer Sünden empfangen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ihr merkt, hier geht's um Erkennen, um Offenbarung. Hier geht es um den geistlichen Bereich der wahrhaft Gläubigen. Als Jesus gefragt wurde, zeige uns den Vater, da sagt er ganz betrübt, so lange schon bin ich bei euch. Wie kannst du nur fragen, zeige uns den Vater? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Es ist Offenbarung. Die einen schauten die irdische Hülle an und sagten, wir kennen ihn und seine Schwestern und seine Brüder. Das ist doch der und der. Das war nur äußerlich. Innerlich war es nicht der und der, Innerlich war es der Herr der Herren und der König der Könige, der Menschengestalt angenommen hatte. Aber für das natürliche Auge war es der unehelich geborene Sohn des Zimmermannes da, der Maria. Dann wurde dir das Hemd besandt. So war es irdisch. Aber geistlich war es ganz anders. Der große Ich Bin, der mit Abraham gesprochen hatte, der mit Mose gesprochen hatte, der mit allen Propheten gesprochen hatte, der Jahwe des Alten Testaments, wurde Jesus im Neuen Testament. Irdisch war das nicht zu sehen. Gott war in der irdischen Hülle verborgen. Ich sage euch etwas, es kann uns passieren, dass auch wir nicht richtig beurteilt werden. Dass man sagt, ach, das ist doch der und der und das ist doch der und der. Das ist eben nicht der und der. Das sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind nicht Leute, denen man einen Schwanz anhängen kann. Wir sind gerechtfertigt und sind Söhne und Töchter Gottes geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Völlig gerechtfertigt. Glaubt ihr das alle? Ich glaube es von ganzem Herzen. Und warum schreibt Paulus, von nun an kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Sucht mir das unter den Gotteskindern. Jeder kennt jeden nach dem Fleisch. Und die Schrift sagt, von nun an kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn du selber durch den Geist geboren und mit dem Geist erfüllt wurdest, wirst du das göttlich-geistliche in deinem Bruder und in deiner Schwester suchen und finden. Wenn dem nicht so ist, wenn du selber noch fleischliche Gesinnung hast, dann wirst du den irdischen Bereich beurteilen und vergessen, was Gott Großes an uns getan hat. Und das darf nicht sein. Kinder Gottes sollen alle Dinge geistlich beurteilen. Paulus schreibt, der Geistliche beurteilt alles recht, wird aber von niemand richtig beurteilt. Alle urteilen, aber sie urteilen daneben. Sie urteilen falsch, weil sie kein Urteil geben gemäß dem Worte Gottes. Sie haben ja alle ihre eigene Gesetzgebung. Geht mal einmal hin, ihr werdet es schon zu spüren bekommen. Nein, im Hause Gottes gibt es nur ein Buch, das aufgeschlagen werden kann, um Recht zu sprechen. Und das ist die Heilige Schrift, das Bibelbuch, das wir lieben und das wir glauben. Wir haben nicht Menschen über Menschen zu urteilen. Hier spricht Gott das Urteil über jeden und wir alle beugen uns darunter. Und plötzlich hören die Verurteilten einen ganz gewaltigen Freispruch und sagen, oder und ihnen wird gesagt, dass der Herr die Strafe auf sich genommen hat, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Weiter steht hier, ich habe euch Väter geschrieben, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an war. Ich glaube, das dürfen auch wir sagen. Wir haben ihn erkannt. Dann kommt diese tiefgehende Mahnung, habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Was soll man darüber sagen? Gar nichts. Nur glauben und den Herrn bitten, das in uns zu wirken, was ihm wohlgefällig ist. Und so umzugestalten, wollte man jetzt hier irdisch einen Maßstab anlegen, dann fiele es manches ganz, ganz anders aus. Der eine beurteilt die Sache so, der andere so. Nein, hier muss jeder vor seinem Gott stehen und gehen und sich durch den Geist von der Sünde überzeugen lassen. Denn so steht's geschrieben, wenn der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, er wird der Welt die Augen öffnen über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht.
über Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. So hat es der Herr gesagt. Und ich glaube, dass wir die drei Dinge wohl doch in Wahrhaftigkeit erkannt haben. Weiter steht hier, denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust und die Augenlust und das hoffärtige Leben kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Da mag jemand fragen, wo sind jetzt hier die Grenzen? Wie weit darf man gehen, was darf und was darf man nicht? Darüber braucht niemand Belehrung zu haben. Der Geist Gottes und das Wort Gottes genügen jedem Einzelnen. Und wenn die Furcht Gottes noch hinzukommt, dann wird der Herr mit uns sein und uns genau Unterscheidung geben und zu wissen lassen, was vor ihm recht ist. Ich kann euch jetzt schon sagen, was vor ihm recht ist. Nämlich das, was gemäß seinem Worte ist. Was gegen sein Wort ist, kann ihm nicht recht sein. Denn er steht doch zu seinem Wort. Aber das, was gemäß seinem Wort ist, das ist recht. Das fällt nicht unter die Rubrik, die verdammt wird, sondern ist dann im Willen Gottes. Übrigens steht ja das gleiche Wort im Propheten Jesaja im 40. Kapitel, wo Johannes auch geweissagt wurde, dass er auftreten würde. Und es heißt hier in Jesaja Kapitel 40, gleich im ersten Vers, tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Dann, ihr kennt ja alle die Stelle hier, Vers 3, horch, ein Ruf erschallt, in der Wüste bahnet dem Herrn einen Weg und so weiter und so weiter. Dann heißt es, damit die Herrlichkeit des Herrn sich offenbare und alles Fleisch sie sehe insgesamt. Denn der Mund des Herrn hat gesprochen. Ich lese jetzt Vers 6. Horch, eine Stimme erschallt. Rufe! Da fragte ich, was soll ich rufen? Dann kommt die Antwort. Alles Fleisch ist Gras und all seine Schönheit wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Hauch des Herrn sie anweht. Ja, das Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig bestehen. Amen. Amen. Merkt ihr, wie die Dinge übereinstimmen? Gras, Blumen, Feld, das Volk ist wie Gras. Man merkt es ja. Wer wird nicht alt? Wer verwelkt nicht? Alle Menschheit kommt und geht. Manche wollen es, es gibt alte Leute, die möchten 1 Million geben, wenn sie wieder jung werden könnten. Ich weiß, dass mein Preis schon bezahlt ist, dass ich jung werde, weil es so geschrieben steht. Und hier das herrliche Wort. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit bestehen. Johannes hat das Wort aus dem Alten Testament übernommen und hat dann durch den Geist die Betonung darauf gelegt. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier lesen wir, dass das Wort Gottes in Ewigkeit bleibt. Und hier, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und wer tut den Willen Gottes? Wer nach dem Worte Gottes handelt und wandelt, der tut den Willen Gottes. Stimmt's oder nicht? Also stimmt es schon wieder überein. Dank sei unserem Gott. Ihr Lieben, die Verantwortung, die über uns an diesem Ort gekommen ist, wird keinem anderen Volk oder irgendwo anders auf der Welt sein. Wir haben das Wort des Herrn gehört in einer solchen Klarheit und Wahrheit, wie es auf Erden nicht noch einmal zu finden ist. Und da mögt ihr sagen, Mann Gottes, greifst du da nicht zu hoch oder zu weit? Nein, ich sage die Wahrheit, denn so ist es. Gott hat uns die Gnade geschenkt, uns zu demütigen unter seine gewaltige Hand. Nichts aus uns und nichts aus der Sache zu machen, sondern ein Teil der Sache zu werden, die Gott jetzt macht, die Gott jetzt tut. Und wir sind dankbar für den Anteil, den er uns geschenkt hat und möchten, dass die Ernte, von der wir gehört haben, eingebracht wird, denn das Weizenfeld ist überreif, überreif. An einer Stelle sagte Bruder Brenim wohl, dass die Entrückung nicht nur fällig, sondern schon überfällig ist. Dann lesen wir im Petrusbrief, Gott ist mit seiner Verheißung nicht säumig, aber er will nicht, dass einige verloren gehen. Er wartet in Geduld, bis die Letzten herausgerufen werden. Und ich sage euch eins, wenn der Letzte heute Abend herausgerufen würde, dann ginge heute Abend noch die Tür zu. So reif ist die Wiederkunft des Herrn. Und deshalb möge er uns Gnade schenken, dass wir durch dieses Wort ermutigt werden und einander Mut zusprechen, einander unter die Arme greifen und helfen, dass wir für den Herrn und füreinander leben können und all diese Worte in uns erfüllt sehen. Das Volk ist wie Gras. Es verwelkt und fällt ab. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wer den Willen Gottes gemäß dem Worte Gottes tut, der bleibt mitsamt dem ewigen Worte, das er in sich aufgenommen hat, in Ewigkeit. Das haben wir schon oft genug gesagt. Gott hat gesagt, die Propheten seien Götter. Könnt's nachlesen im Psalm und im Johannes Evangelium Kapitel 10. Und der Herr spricht, wenn diejenigen, an die das Wort erging, Götter genannt werden, wie könnt ihr mir da Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin der Sohn Gottes? Ihr Lieben, auch wir haben das Vorrecht, uns Söhne und Töchter Gottes nennen zu dürfen. Denn so steht's geschrieben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Kinder Gottes werden, die an seinen Namen glauben. Glaubt ihr an seinen Namen? Habt ihr ihn aufgenommen? Von ganzem Herzen und von ganzer Seele? Wenn nicht, dann tut es heute Abend. Und ihr werdet es erleben, dass Gottes Wort wahr ist, auch in eurem Herzen und in eurem Leben. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort, das in Ewigkeit bleibt, und für all meine Brüder und Schwestern, die deinen Willen tun und auch in Ewigkeit bleiben werden. Treuer Gott, es gehört ja zusammen. Heiland, wir haben die gemeinsame Bitte. Komm uns entgegen und hilf uns, dass wir so werden, wie du warst, so wie du uns haben möchtest, wie du uns vorfinden möchtest, als ein göttliches Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk. Geliebter Herr, mach uns zu solchen Menschen, die in deinen Wegen wandeln, zu deiner Verfügung stehen, von dir gesegnet werden und anderen zum Segen sein können, die ihre Hände erhoben haben oder auch nicht. Wir legen dir alle hin und bitten dich, schenke Gnade, völlige Befreiung, völlige Erlösung, volles Heil, lehrt unsere Bibel. Herr, lass es offenbar werden durch die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Bezeuge dich unter den Deinen zu deines Namens Ehre und Preis. Halleluja. Amen.